Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Ich freue mich sehr über meine heutige Gästin. Sie ist eine Frau, die fast die gleiche Klamotte getragen hätte, die ich heute anhabe. Anne-Kathrin Händel ist bei mir, Filmregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin, Szenenbildnerin und Macherin des Films Union, die Besten aller Tage. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anne-Kathrin.
Ich freue mich auch und auch über dein kariertes Hemd.
Hast du tatsächlich das gleiche Hemd?
Also das sieht so, zumindest ob es jetzt wirklich genauso aussieht, weiß ich nicht, aber es sieht deinem sehr ähnlich und ich war heute vorm Kleiderschrank und habe es dann wieder zurückgehängt und mich für gestreift entschieden.
Auch schön, aber stell dir mal vor, wir hätten ja beide die gleiche Klamotte angehabt, das wäre auch irgendwie schön gewesen,
ja.
Oder?
Naja, wie ich jetzt ein bisschen erfahren habe, kommen wir ja auch aus einer sehr ähnlichen Gegend und wahrscheinlich deshalb.
Eigentlich sind wir Nachbarn, man könnte es mal verraten an der Stelle. Ne? Ich komme aus Berlin-Kauitzdorf, du kommst aus
Berlin-Biesdorf.
Siehst du, also das ist quasi ein Steinwurf entfernt. Mhm. Ne? Wir sind ungefähr in der gleichen Zeit zur Welt gekommen. Mhm. Wir sind aufgewachsen in Ost-Berlin und haben irgendwie auch, habe ich so das Gefühl, eine ähnliche Geschichte. Ne?
Das weiß ich nicht so genau, noch nicht, aber auf jeden Fall sind wir sehr nah voneinander und auch vom Stadion in der alten Försterei aufgewachsen.
Mhm. Das ist der gemeinsame Nenner, Union Berlin. Ne? Das ist unser Verein, das ist unsere Mannschaft. Und es wurde auch Zeit, dass darüber mal jemand einen Film gemacht hat. Aber da kommen wir erst später zu. Wir möchten vorher ein bisschen über deine Geschichte erfahren, die, wie ich finde, sehr, sehr, sehr spannend ist.
Obwohl sie jetzt sehr spannend ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja.
Natürlich. Also du warst eine Frau, die im Osten zum Beispiel kein Abitur machen durfte.
Ja.
Warum denn nicht?
Also ich war ausgesprochen frech, würde ich sagen, und ob das jetzt der Grund war, weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher der Grund, dass in dem Jahrgang, in dem ich war, es üblich war, dass zwei Leute aus einer Klasse Abitur machen konnten und in vorzugsweise Leute, Jungs, die sich für 3 Jahre Armee bereit erklärt haben. Und diese beiden Jungs gab es in meiner Klasse und die haben dann sich für 3 Jahre Armee, NVA haben die sich ja rekrutieren lassen und ich nehme an, dass das eigentlich der eigentliche Grund war. Die wurden dann vorgezogen sozusagen und ich war total sauer.
Kann ich mir vorstellen. Warst du damals gut genug in der Schule? Hätte es gereicht vom Notendurchschnitt für ein Abi?
Also zu dem Zeitpunkt, ja, danach habe ich extrem mit den Leistungen nachgelassen, aber bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war ich ziemlich gut, ja.
Was wolltest du denn damals werden?
Na, ich wollte schon was mit Film machen.
Echt? Schon damals gab es eine Leidenschaft für Film?
Ja. Ich hatte damals ein Buch gelesen, wirklich meine erste Biografie überhaupt, die ich gelesen hatte, so richtig Liv Ullmann über ihr Verhältnis zu Ingmar Bergman. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend. Sie war Schauspielerin, er Regisseur und die hatten ein ziemlich schwieriges Verhältnis und ich fand es total spannend und habe natürlich wahnsinnig gerne Filme gesehen und habe mich dafür interessiert, ja.
Ich war zu DDR-Zeiten auch regelmäßig im Kino und habe gute Ostfilme geguckt. Solo Sunny, ja, Legende von Paul und Paula.
Solo Sunny fand ich jetzt gut, aber damals fand ich es total daneben, weil die, wie die aussah und wie das. Also damals fand ich es komplett unmodern, weil ich selber mich ja für total modern gehalten habe und niemals so ein Make-up gewählt hätte, niemals die Klamotten. Ich fand es komplett einen alten Männerfilm. Heute finde ich den Film, wo ich selber quasi ein alter Mann bin, finde ich den toll. Aber als junges Mädchen fand ich den ganz doof. Ich habe auch überhaupt nicht so viel Ostfilme geguckt, eigentlich gar nicht. Also eher, ich durfte auch zu Hause überhaupt nicht Osten gucken sozusagen. Also
war ja wie bei mir.
Immer Westen, ihr guckt Westfernsehen, aber da liefen ja wirklich auch tolle Filme und mich hat das schon interessiert, ja.
Ich war auch im Kino, weil ich nämlich damals Filme geguckt habe, die in Frankreich spielten oder in Italien und habe gedacht, ach, so sieht es da aus. Ne? Wir kannten ja nur den Grauen Osten. Ne?
Ich habe das nicht so empfunden. Ich habe den Osten nicht als grau empfunden, nee. Ich habe das so angenommen, wie es war und habe echt Farben gesehen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe meinen Film gemacht, Vaterlandsverräter, und da habe ich meinen Sohn, der damals, ist auch schon eine Weile her, den habe ich gebeten, so zu zeichnen, der zeichnet für Film. Und damals hat er aber gerade angefangen, da habe ich gesagt, zeichne mal die Situation, zeichne die Szene. Und er hat auch Farben gezeichnet, die gab es gar nicht tatsächlich. Aber ich habe die Bilder dann so gelassen, so sehr farbintensiv, weil das hat schon dem entsprochen, wie ich die Welt gesehen habe. Also ich habe das nicht grau gesehen, ehrlich gesagt.
Nee, es war für uns schon anders. Aber ich habe damals natürlich geguckt nach Autos. Als Junge habe ich geguckt, was fahren die für Autos. Welche Produkte stehen da auf dem Tisch? Das war ja immer so eine Begehrlichkeit. Das hatte ich früher tatsächlich, weil ein Teil meiner Familie wohnte in West-Berlin, in Schöneberg, und die haben natürlich mal Pakete geschickt. Und ich dachte, wenn du dir so einen Quellekatalog damals angeguckt hast, ja, so einen bunten Katalog, und du dachtest, meine Güte, das müssen die alles haben. Das haben die alles zu Hause. Das hat schon so ein bisschen auch Neid ausgelöst. Bei mir zumindest, bei dir nicht?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte auch keine Verwandten, und meine Freundin Sabine in Miesdorf, die hat immer Westpakete bekommen, und die hat aber ganz redlich mit mir alles geteilt. Klar, Westschokolade, super, aber ansonsten, die haben dann auch Klopapier bekommen und so, das fand ich affig, und ich habe überhaupt keine Sehnsucht gehabt, außer nach Jeans, also und die habe ich mir besorgt, und dann hatte ich sie und dann war gut.
Mit dem Klopapier müssen wir vielleicht erklären, warum brauchte man damals in der DDR Klopapier unter Umständen? Weil das von uns konnte man gut nehmen, um sich den Hintern zu wischen oder auch die Fenster zu schleifen. Das ging beides damit, ne?
Ja, aber wie gesagt, man härtet sich auch ab dadurch.
Das stimmt. Es hat uns ja nicht gestört zu dem Zeitpunkt.
Ja, und ja, heute ist es wieder total in, ne? Ja, genau. Also schön raues Papier, ja.
Es war damals eine scharfe Zeit, muss ich sagen. Wir haben ja damals auch die Zeit mitgenommen, wo man viel gefeiert hat, ne? In der DDR war ja eine Feier. Kultur, ne? Ich als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter habe dafür gesorgt, dass die Leute getanzt haben, und du warst eine, die hoffentlich auf der Tanzfläche gestanden hat damals bei mir.
Das weiß ich nicht, ob bei dir, aber auf jeden Fall habe ich eigentlich keine Veranstaltung ausgelassen.
Sehr gut.
Weil ich, heute machen die Leute Yoga, aber früher wurde eben getanzt.
Ja.
Und zwar wirklich bis zur Ohnmacht fast.
Wo
also ich habe 6 bis 8 Stunden hintereinander manchmal getanzt.
Ja. Solche Leute waren mir am allerliebsten. Ja. Wo hast du denn damals getanzt?
Naja, das gab ja unterschiedliche Zeiten. Also als ich noch in Biesdorf gewohnt habe, ich bin ja mit 16 ausgezogen. Und als ich dann gelernt habe, also bis dahin irgendwo da in der Gegend sicher. Und ab 16 war ich nur noch im Prenzlauer Berg. Und da gab es jeden Tag eine andere Location, wo irgendwas los war.
Café Nord.
Zum Beispiel.
Siehst du, da habe ich auch aufgelegt.
Ja. Und im Wiener Café.
Wiener Café war ich auch.
Und Mosaik und aber auch in irgendwelchen Bars, wenn nicht auf hatte, ist man auch in irgendeine Kackbar gegangen. Studentenclub, Humboldt-Universität. Also jeden Tag war irgendwas, also eigentlich immer nur jeden Tag eine Sache. Aber überall kannte ich die Türsteher und überall bin ich reingekommen. Und also wirklich, ich habe Tanzen wie Sport betrieben.
Finde ich sehr gut. Toll. Mhm. Also wir haben uns wahrscheinlich früher schon sehr oft gesehen, ohne zu wissen, dass wir vielleicht ein paar Jahre später mal gemeinsam in einem Radiostudio stehen würden.
Wenige Jahre später.
Und über deine interessante Geschichte erzählen werden. Du hast damals angefangen zu lernen, und zwar Kostüm- und Szenenbildnerin.
Nee.
Was war der erste Beruf?
Schuhmacher an der Komischen Oper. Also das war mit 16, habe ich ein Handwerk gelernt, das Schuhmacherhandwerk, und zwar wirklich das alte Handwerk. Das ist eine sehr, sehr harte Arbeit, und ich war dazu zu faul. Ja, also so hart, so früh anzufangen, so hart zu arbeiten, körperlich schwere Arbeit ist das. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne was anderes machen würde, und habe dann irgendwie mir ergaunert einen Studienplatz. Es war eine Fachhochschule, würde man jetzt sagen, also dann bin ich Ingenieur für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion geworden. Das würde man heute als Design bezeichnen, aber damals Ingenieur für Erzeugnisgestaltung und Konstruktion. Das habe ich dann 3 Jahre gemacht, und das war sehr kompliziert, weil ich ganz oft exmatrikuliert wurde. Dann musste ich zwischendurch irgendwie zu VEB Goldpunkt ans Fließband. Und also es war sehr anstrengend, aber auch eine irgendwie interessante Zeit.
Warst du eine anstrengende damals? Hast du immer für ordentlich Stress gesorgt?
Ja.
Wir möchten gern mehr darüber erfahren.
Das ist eigentlich, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, was jetzt so stressig daran sein sollte an den Dingen. Also es gab immer, also es wurde 3-mal exmatrikuliert, und ein Grund zum Beispiel war, es war ja in Weißenfels war dieses Studium, also unglaublich langweilige Stadt, und wirklich, ich habe also versucht, so wenig wie möglich dort zu sein. Und dann hieß es, am 1. Mai soll man dort, also die Studenten sollen dort demonstrieren, also zur 1. Mai-Demonstration gehen und den Bürgermeister zuwinken. Und ich habe gesagt, ich gehe ja nicht mal in Berlin, Erich Honecker zuwinken. Also komme ich hier auch nicht, bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, dann an diesem 1. Mai, muss wohl ein Wochenende gewesen sein, nach Weißenfels zu fahren und da irgendwie an der Demo teilzunehmen. Und das wurde dann als zum Anlass genommen, mich zu exmatrikulieren. Und ich habe dann aber mich informiert, wo das steht, dass man dafür exmatrikuliert werden kann. Ich habe es nicht gefunden. Also nirgends ein Gesetz gefunden, was sagt, dass man dann exmatrikuliert werden kann. Und dann bin ich zum Minister für Höhere und Fachschulwesen gegangen. Das ist ja in der DDR ganz toll gewesen. Zentral regiert, mhm. gab es ja den Spruch, wenn du was irgendwie von, geh nicht zu Kläuschen, geh zu Klaus. Und dann habe ich gedacht, wer ist hier Klaus? Klaus ist der Minister. Und habe ich einen Termin gemacht und der hat das auch eingesehen und hat diese Exmatrikulation dann irgendwann auch rückgängig gemacht. Und das habe ich dann noch zweimal gemacht. Und jeweils bin ich zu Klaus gegangen und der hat es immer rückgängig wieder gemacht. Also insofern habe ich mich durchgesetzt und ich habe dann immer mir gesagt, wenn ich mein Studium hier verliere, dann haue ich in den Westen ab, was ich eigentlich gar nicht wollte. So als Strafe, für wen auch immer. Aber ich musste es dann nicht und konnte dann im Osten bleiben und das fand ich auch ganz cool.
Aber ich weiß, dass du gar nicht gehen wolltest. Also du wärst du wärst mal kurz rüber jetzt geguckt und wärst wieder zurückgekommen.
Das weiß ich auch nicht, aber jedenfalls habe ich damit gedroht, dass ich in den Westen gehe. Und dadurch, dass ich nicht wollte, habe ich mich selber dazu gezwungen, mich durchzusetzen im Osten. Und das, was ich da gelernt habe, zum Beispiel in dieser Zeit, das hilft mir auch heute. Das in dem Fall nicht zur Demo gehen und die beiden anderen Gründe waren genauso dämlich. Und also einmal sollte ich die Wahlurne bewachen, das war Wahl. Und dann habe ich gefragt, was ist denn, also über Nacht die Wahl fand in dem, also es ist noch so eine Episode, die so absurd war, die fand in dem Internat statt, wo ich gewohnt habe im Studium. Und da sollten die Studenten die Wahlurne bewachen. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Wie sieht denn die Urne aus? Und dann haben die gesagt, das ist ein Pappkarton, da ist ein Schlitz drin. Sag ich, setz mich doch nicht nachts hin und bewache einen Pappkarton mit dem Schlitz. Und habe mich auch geweigert. Und dafür habe ich auch meine Strafe bekommen. Aber auch das stand nirgends, ja, dass man dafür exmatrikuliert werden kann. Und auch da habe ich mich wieder durchgesetzt und die mussten mich wieder aufnehmen.
Reine Schikane, sage ich mal, oder?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich reine Schikane, aber auch irgendwie, es war so üblich, ja. Aber das Lustige war, dass ich dann eben immer in irgendwelche Betriebe musste, zwischendurch 6 Wochen am Fließband irgendwo schruppen. Hat mir auch nicht wirklich geschadet. Also ich bin eigentlich dankbar dafür, dass ich so Sachen kennengelernt habe, die ich nicht kennengelernt hätte sonst. Also ich bin jetzt in dem Moment fand ich es zum Kotzen, aber eigentlich so im Nachhinein finde ich es ganz, ganz interessant.
Ja, man lernt dann Menschen kennen, die man nicht kennengelernt hätte, ne? Und die mitunter auch das Leben so ein bisschen beeinflussen.
Ja, also ich bin wirklich dankbar. Ich bin ja im Arbeiter- und Bauernstaat groß geworden und in Biesdorf war jetzt nicht viel Arbeiteratmosphäre. Das ist ja dann doch Speckgürtel auch schon damals gewesen. Und dann in so einer richtigen Industriehalle mal zu sein mit den Frauen. Das waren dann meistens Frauen, mit denen ich da gearbeitet habe. Ich fand das irgendwie ganz, ganz toll.
Ich habe mal unter so einer Bank gelegen und habe Frauen zugehört, die in der Produktion gearbeitet haben und dachte so, meine Güte, die haben ja ein Jargon drauf, damit hätte ich nicht gerechnet, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also ich meine, die wussten nicht, dass ich dabei bin. Ich habe nur gelauscht.
Nee, ich habe aber später dann, als ich Ingenieur war, habe ich auch in einem Betrieb gearbeitet, wo sehr viele Frauen gearbeitet haben, auch ein Schuhbetrieb. Und da war auch dieser Jargon und ich habe einen totalen Faible dafür. Also ich mochte das, es ist schon ein bisschen wie Klo, aber es ist irgendwie toll.
Auch. Ich mag das auch, muss ich mal sagen.
Na, die sind so frech gewesen, die Frauen und auch zu mir. Und die waren damals, ich war ja sehr jung, war mit 22 fertig, Ingenieurin, sagt man ja heute, und stand höher als die Frauen, die da gearbeitet haben. Und die waren dann so 40 und für mich steinalt. Und die waren wirklich, also ich hatte da echt, ich habe da keine Sonne gesehen bei denen. Also mit dem Jargon, ich war auch frech, aber dagegen war ich wirklich ein, weiß ich nicht, Weisheitsknabe, sagt man das?
Ein Waisenknabe.
Ja. Waisenknabe, genau. Waisenknabe, genau. Da war ich wirklich ein Waisenknäbleinchen, Mädchenchen, ja.
Weißt du, Anne-Kathrin, was ich sehr, sehr schade finde? Bei dir wird es wahrscheinlich anders gewesen sein aufgrund deiner Interessen, aber ich habe aus der damaligen Zeit ganz wenig Fotos. Mhm. Es gab ja damals in der DDR auch nur schlechte Fotoapparate. Die guten, die weiß ich nicht, Exa 1B oder wie die hießen damals, die kosteten 300, 400 Mark, konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte so eine komische Puva-Start oder irgend so eine. Deshalb habe ich ganz wenig Fotos aus der Zeit. Ich vermute mal, du hast zu der Zeit schon viel fotografiert, oder?
Nee, ich habe auch nicht fotografiert oder wenig fotografiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte von meinem Vater, ein Fotoapparat. Ich weiß gar nicht mehr, was es für einer war. Ich habe Fotografie und Filme machen überhaupt nicht in Übereinstimmung gebracht. Und ich hatte auch das Filmemachen-Programm komplett ad acta gelegt. Also ich habe damit, dass ich nicht Film studieren konnte, also ich habe mich dann versucht noch zu bewerben beim DDR-Fernsehen. Und da haben sie mir gesagt, ich könnte, also einen Lehrberuf machen, Lehrberuf Maske. Maske hieß Friseurin lernen, wollte ich überhaupt gar nicht. Und wie so Schaufenstergestaltung, also Grafik oder
Dekorateurin.
Sowas. Dekorateurin. Dekorateurin, genau. Und das wollte ich auch nicht. Und insofern habe ich mich dann komplett davon verabschiedet und habe mich dann deshalb ins Theater verzogen. Und wenn es auch nur Schuhmacher war, aber ich wollte dann vom Theater was mitkriegen. Und das hat mich schon dann sehr ergriffen auch. Mit der komischen Oper und mit dem Theater. Und die komische Oper war ein ganz toller Ort, wo man sehr viel mitbekommen hat. Zu jeder Generalprobe sind die Leute eingeladen worden, die dafür gearbeitet haben. Und ich glaube, das machen die heute noch und schauen zusammen, was sie da fabriziert haben. Also wirklich, man ist da auch mitgenommen worden. Also ein ganz tolles, ich sag jetzt mal Kollektiv, ja, so wie ich es auch bei Union gefunden habe. Ne? Also eine Art Arbeitskultur, die mich nachhaltig beeindruckt hat.
Damals hast du auch angefangen zu schneidern, also du hattest schon ein Faible dafür und warst auch talentiert, ne? Du hast damals schon Kostüme.
Talentiert war ich nicht, nee. Nähen ist eigentlich nur aus der Not geboren, weil es nicht tolle Klamotten gab und ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren, für Mode und auch gedacht habe, vielleicht Kostüme, aber talentiert würde ich jetzt nicht sagen.
Wann ging es dann los, dass du dein erstes Szenenbild gemacht hast? Das muss ja irgendwie eine Entwicklung gewesen sein.
Naja, ich war ja Schuhmacher und interessiert an Theater. Dann habe ich als nächstes eben in diesem Schuhbetrieb gearbeitet und habe dann aber sehr schnell ein Kind bekommen und wollte es nicht in die Kinderkrippe stecken, mein Kind. Und habe dann aufgehört zu arbeiten, was damals, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, weil man musste arbeiten eigentlich. Man galt ja als asozial, wenn man nicht gearbeitet hat. Aber ich habe es trotzdem irgendwie gemacht, weil ich, und dann habe ich angefangen zu nähen, um Klamotten zu verkaufen, um Geld zu haben sozusagen und habe mir so Sachen ausgedacht, eine Jacke, die sich total gut verkauft hat, die wurde dann auf Märkten verkauft, dann habe ich so viel Geld damit verdient, ganz schnell ganz viel Geld damit verdient, dass ich dann mit ein paar Leuten zusammen Shows gemacht habe und um Klamotten zu machen, die nicht so sind wie die Verkaufsklamotten, sondern krasse Klamotten, tolle Sachen, Shows inszeniert, durch das Tanzen, durch die Musik, da war so ein Lebensgefühl da und dann habe ich als junge Mutter sozusagen auch keine Lust gehabt, nur Mutter zu sein, habe meinem Kind gesagt, ab 20 Uhr bin ich keine Mutter mehr, dann schläfst dann und ich mache dann meins. Und dann haben wir Mode gemacht und Shows gemacht und habe sehr viel Geld verdient, habe diese Shows gemacht mit verschiedenen Leuten. Also ich hatte dann so viel Geld, dass ich keine Lust mehr hatte auf Geld verdienen und habe gedacht, jetzt gehe ich zum Theater und bin zum Theater gegangen und habe gesagt, ich will jetzt hier irgendwas machen, ist mir egal, ich will nicht mehr. Und habe einen Monat lang einen Vorhang genäht für die kleine Bühne, das Ei im Friedrichstadtpalast. Weiße Seide auf weißen Tüllen, Jugendstilvorhang für 1000 Mark, einen Monat lang, was eigentlich viel Geld war, aber für mich war es gar nicht, ganz wenig. Und habe geübt, wie es ist, für so wenig Geld so viel Arbeit zu machen und habe daran aber Spaß gefunden und habe dann gesagt, ich würde jetzt gerne Kostüme machen. Habe ich mir so ausgedacht und bin hingegangen zu dem Chef von diesem kleinen Theater und dann hat er gesagt, ja, Kostümassistenz erstmal und dann war die doof, die Kostümbildnerin. Da habe ich gesagt, oh, ich muss jetzt wirklich selber Kostüme machen. Also ich hatte schon so ein anmaßendes Verhalten und nach dem ersten Mal Kostüme machen, habe ich gesagt, ich würde gerne Bühnenbild machen und dann haben die mich auch gelassen. Ich weiß nicht warum. Und so habe ich aber auch Filme angefangen. Ich habe einfach gesagt, ich möchte es machen.
Krass. Ich bin
ja Autodidaktin in jeder Hinsicht sozusagen, außer beim Schuhmacher.
Ich habe ja mal im Palast der Republik im Jugendtreff, also eine Zeit lang aufgelegt, damals als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter und du hast da das Design zu verantworten gehabt, ne?
Na, das war aber noch in der Zeit, als ich Mode gemacht habe und da bin ich mal angesprochen worden, den Jugendtreff irgendwie hip auszustatten und das habe ich auch gerne gemacht, also aber das war so nebenbei. Ich habe ganz viele Sachen immer nebenbei gemacht, aber da habe ich noch gar nicht am Theater gearbeitet. Im Theater habe ich dann, glaube ich, erst irgendwie 87 oder so angefangen und 1989 im Januar ein Theater auch gegründet, das Theater 89. Mit anderen Leuten zusammen, aber auf jeden Fall gegründet, ja.
Da hast du dich das erste Mal so richtig verwirklicht, ja?
Ich habe mich immer verwirklicht. Also wirklich, erstmal ist das Verwirklichen gar nicht so mein Thema, aber ich habe ja schon, wenn ich Mode gemacht habe, habe ich ja Sachen gemacht, die ich mache, meine Sachen sind und eigentlich das immer schon gemacht. Aber nicht im Sinne von mich selbst verwirklichen oder meine Sachen verwirklichen, sondern ich weiß es nicht, warum aus einer Anmaßung oder Selbstüberschätzung heraus habe ich gedacht, ich habe irgendwas mitzuteilen, was die anderen sehen sollten. Warum auch immer, ich weiß es nicht, ja.
Naja, passt ja auch bei dir.
Nein, eigentlich, ich finde es echt anmaßend.
Ich finde, du hast eine ganze Menge mitzuteilen. Ja. Ich verfolge deine Geschichte ja sehr aufmerksam schon eine ganze Weile und finde, ja, sie hat etwas zu erzählen. Deshalb ist sie auch in der Sendung. Deshalb bist du heute hier, Anne-Kathrin. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch wirklich sehr.
Wann bist du das erste Mal zum Film gekommen und wie kam es überhaupt dazu?
Also beim Film war es so, dass ich einen Produzenten kennengelernt habe. Da habe ich allerdings Jugend, also das war dann 1990, glaube ich, habe ich Jugendarbeit gemacht. Auch nebenbei, da war der Zusammenbruch der DDR und dann war im Friedrichshain, wo ich damals gewohnt habe, gab es so Banden, junge Jugendliche, die sofort junge Nazis wurden und also völlig irritiert waren, die Eltern arbeitslos und so. Und dann habe ich nebenbei, neben meiner Theaterarbeit und habe ich dann angefangen, einer Freundin zu helfen, die zu einem mobilen Team gehört hat und die soziale, also irgendwie sich um gestrandete, fast straffällige oder straffällige Jugendliche gekümmert hat in so einem Jugendclub. Und mit denen habe ich so Projekte gemacht. Und dort habe ich einen Filmproduzenten kennengelernt und der hat mich dann eingeladen bei einem Film, der hieß Die Vergebung, die Kostüme zu machen. Und dann ich hatte noch nie vorher Kostüme gemacht und dann habe ich da Kostüme gemacht zum ersten Mal und dachte mir danach, aber muss ich jetzt nicht nochmal so machen, ich mache lieber Szenenbild. Und dann habe ich ein paar Jahre später dann bei einem Film Szenenbild gemacht und das fand ich auch so doof, weil ich hatte dann das Gefühl, ich kann gar nicht wirklich beeinflussen mit dem, ich habe mir so eine Mühe gegeben und habe es so toll gemacht und der Film ist aber gar nicht so toll geworden. Da habe ich gedacht, ich habe gar keinen Einfluss darauf, wie der Film wird. Mit Kostümen nicht, also kann mich anstrengen, wie ich will, aber der Film wird nicht wirklich an sich besser dadurch. Und dann habe ich irgendwie den Schluss gezogen, dass ich dann vielleicht produzieren muss. Und dann habe ich angefangen, selber Filme zu produzieren. Weil ich dachte, da habe ich doch dann Einfluss drauf, wie der Film an sich wird. Habe selber gar keine Regie erstmal gemacht, sondern habe wirklich Filme produziert. Und tatsächlich hatte ich dann Einfluss auf das Gesamtergebnis. Also viel mehr als bei Kostümen oder Szenenbild.
Wann war denn das? Weil deine Firma hast du erst 2004 gegründet, ne?
Ja, ich habe 1999 den ersten Kurzfilm gedreht selber als Regisseurin. Chiquita Forever hieß der, nach einem Drehbuch von Oliver Bukowski und kleiner Spielfilm mit der fantastischen Ranka Kastein und Stefan Kowalski in den Hauptrollen. Und ich habe es geschafft, dafür Geld zu organisieren. Deshalb wusste ich auch, dass ich wahrscheinlich dann doch produzieren könnte. Und dieser Film ist ein einziges Desaster geworden damals. Und dann hat sich die Schauspielerin auch etwas später das Leben genommen und da war der Film erst fertig und dann habe ich den gar nicht rausgebracht, weil das Thema vom Film, es war ein Missbrauchsthema und das war auch einer der Gründe, warum sie sich das Leben genommen hat. Jedenfalls habe ich diesen Film in der Versenkung verschwinden lassen und war ganz deprimiert. Wenn ich den heute sehe, finde ich schon, dass ich da eigentlich, zwar er ist nicht gelungen, also auf jeden Fall, aber man sieht mein Temperament oder ich sehe mein Temperament und ich sehe schon, dass es schon irgendwie okay war, so als erster Film. Aber wie gesagt, der hat nie das Licht der Welt in dem Sinne erblickt. Es war schon 99 und damals habe ich mir gesagt, wie lange brauche ich, um Filme zu machen, Filme zu produzieren und habe mir 5 Jahre gegeben, wie so Studium. Ich konnte nicht studieren und habe dann in diesen 5 Jahren von 99 bis 2004 mich vorbereitet, habe noch andere Kurzfilme gedreht, habe versucht, mich aufzustellen und 2004 dann die GmbH gegründet, habe dann auch einen Kurzfilm gedreht mit einem anderen Regisseur, der sofort zum Deutschen Filmpreis nominiert war. Ich bin von Ehrgeiz zerfressen gewesen, ehrlich gesagt.
Und früher hast du Spielfilme gemacht, irgendwann wurden es Dokumentarfilme und dann begann auch der große Erfolg von dir, ne? Ich meine, ich habe ja Dinge von dir gesehen, ohne zu wissen, dass du sie gemacht hast. Und erst im Nachhinein dachte, das ist ja ein spannender Film zum Beispiel über Herrn Marquardt, ne? über den Türsteher. Und Fotografen und Künstler, der ist sowieso Sven Marquardt, ist irgendwie so ein Charaktertyp irgendwie und ist ein Freund von dir, ne?
Naja, für mich ist es ein Freund jetzt, eigentlich nach dem Film vor allen Dingen, aber ich kannte ihn natürlich auch aus der Modezeit schon früher, aber wir waren nicht befreundet, er ist mir aufgefallen und ich habe einen Film über Rainer Werner Fassbinder gemacht, den einzigen Kinofilm in Deutschland über Rainer Werner Fassbinder. Idiotischerweise musste ich das machen, aber egal.
Das hat man sich gefragt, warum? Ja. Er ist zu spät und warum du, ne?
Ja. Ja,
aber ist ja toll
warum
geworden.
Ich, weil ich es wollte, ja, aber warum es keiner vorher wollte, habe ich
genau,
nicht verstanden.
Genau, das war die Frage.
Ja, und da habe ich ihn eingeladen, weil ich wusste, er ist Fan von Rainer Werner Fassbinder, ins Studio zu kommen, weil ich in so einem Studio gedreht hatte und darüber zu sprechen. Und dann musste ich ihn rausschneiden, dann musste ich ihm sagen, du, musste dich rausschneiden, weil es hat nicht funktioniert. Aber was machst denn du jetzt? Und dann hat er erzählt, dass er Dome fotografieren wollen würde, eine, die auch in unserem Alter ist und die ich ganz toll fand, früher auch in der Modezeit. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu drehen und das ist dann der Film geworden.
Schönheit und Vergänglichkeit.
Schönheit und Vergänglichkeit.
Das ist ein toller Film, den ich an dieser Stelle ganz herzlich empfehlen möchte. Schaut euch diesen Film an, für den Fall, dass ihr noch nicht gesehen habt. Gab es bei Amazon Prime, gibt es glaube ich auch als DVD, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
Ja, und ich glaube, er wird auch noch gesendet, manchmal in der Mediathek oder im Fernsehen wird er auch noch gezeigt. Auf jeden Fall habe ich ihn, ich sag mal, nicht 2 Jahre oder 3 Jahre begleitet, aber in der Zeit von 2 oder 3 Jahren, zwischendurch habe ich noch 2 andere Filme gemacht, aber diese Zeit war ganz toll mit ihm, aber vor allen Dingen war die Kinotour danach toll mit ihm. Und seitdem möchte ich von mir aus sagen, ich weiß nicht, wie er das sieht, aber dass ich mich, also ich bin mit ihm befreundet.
Cooler Typ.
Ja.
Vielleicht lade ich ihn irgendwann mal, jetzt kenne ich dich ja mal in die Sendung ein. Wer weiß.
Macht das, er ist ein ganz, ganz interessanter Mensch und ein wirklich großer Künstler, finde ich.
Ist er, definitiv. Weil wenn man den Film gesehen hat, dann hat man Lust, mit ihm zu sprechen. Sven Marquardt ist der Türsteher vom Berghain. Ne? Das ist also diese Diskothek, in die man niemals reinkommt. Mhm. Es sei denn, man kennt jemanden. Mhm. Also wenn man mit dir gemeinsam geht, dann könnte man
nichts, also er ist unbestechlich, aber er ist ein ganz toller Fotograf auch und das ist das, darum geht es ja in meinem Film. Also es geht gar nicht so sehr um die Arbeit als Türsteher, um die geht es insofern auch, als dass er davon erzählt, dass es sein einziger fester Job ist, den er jemals hatte. Aber ansonsten geht es vor allen Dingen um die Kunst und um Schönheit und Vergänglichkeit.
Die du ganz toll einfängst. Das ist unfassbar, was du für Bilder einfängst. Und bei manchen Filmen habe ich auch gedacht, also bei Vaterlandsverräter zum Beispiel, da wirst du in diesem Ruderboot beschimpft. Da habe ich gedacht, meine Güte. Und anschließend sagte er, ja, kannst du ruhig senden, kein Problem.
Ich habe ihn ja gar nicht gefragt. Ich habe ihn natürlich den Film dann gezeigt. Es war ja dann viel später. Und habe ihn aber nicht gefragt, ob ich das zeigen darf. Also das mache ich jetzt nicht. Ich mache ja immer Filme über, ich sag mal, Leute, die in voller Widersprüche sind. Das ist das, was mich interessiert. Mich interessiert nichts, was ich schon weiß. Mich interessiert nichts, was ich wirklich kenne, weil das kenne ich ja. Sondern ich will ja was erfahren. Und natürlich interessieren mich Sachen, die etwas mit unserer deutsch-deutschen Geschichte zu tun haben, die konfliktreich sind, die auch dramatisch sind. Und er, also Paul Gratzig, dieser Mann aus Vaterlandsverräter, ist wirklich eine ganz, ganz krasse Figur.
Absolut.
Aus unserer Vätergeneration, also wie so ein Dinosaurier und eben auch wirklich wie so ein Monster eigentlich auch. Und ich kannte ihn schon lange und wusste auch, dass er sehr, sehr stark ist, wie so ein Bakunin. Aber wie aus einem anderen Jahrtausend eigentlich. Und natürlich, also das war mir klar, dass das jetzt nicht ein Ponyhof ist.
Hast du das auch? Ich bin ja Schütze. Das heißt, ich muss ständig neue Dinge entdecken. Wenn ich was kenne, sage ich, okay, kenne ich schon. Aber ich gucke immer gerne über den Tellerrand. Ich muss neue Dinge entdecken für mich. Ich muss anfassen, weiß ich nicht, mir erklären lassen, worum es geht. Und denke immer, meine Güte, warum habe ich denn jetzt erst damit angefangen, mich dafür zu interessieren? Hätte ich doch schon viel früher machen können. Geht dir das auch so?
Ich sag mal, das ist auch zwiegespalten in mir. Ich habe sehr gerne in meinem echten Leben, habe ich gerne irgendwie ich habe wirklich eine tiefe Wurzel in Berlin und drehe mich quasi um meine eigene Achse. Ich bin jetzt nicht jemand, der rumreist, der sich bewegt, der ganz viel wissen will, sondern ich gucke von einem bestimmten Punkt aus mir die Sachen sehr genau an und bin da auch vielleicht neugierig. Aber ich lasse die Dinge um mich kreisen und kreise nicht um irgendwas rum. Das ist mir viel zu aufwendig. Und ich habe wirklich total gerne meine Ruhe und möchte von nichts was wissen, bin also immer wie im Tunnel. Aber wenn ich dann sage, ich möchte jetzt mehrere Jahre meines Lebens für einen Film geben und das dauert alles mehrere Jahre, dann muss es etwas sein, was für mich dann neu ist und was mich interessiert, womit ich mich so lange beschäftige, damit ich auch den Atem habe. Für Vaterlandsverräter brauchte ich mehr als 8 Jahre Atem. Auch für den Film jetzt, Union, die besten aller Tage, brauchte ich auch 3, 4 Jahre, um den Film zu machen. Und da muss schon viel Neues dabei sein, damit es mich selber interessiert sozusagen.
Dafür bewundere ich dich sehr. Weil das ist nämlich das, was ich nicht habe. Ich habe keine Geduld. Ich möchte, dass Dinge fertig werden. Weißt du, wenn ich tolles Material eingefangen habe, dann möchte ich sofort daraus irgendwas machen, weißt du? Und du sagst, okay, das lassen wir noch ein bisschen liegen. Da kommt ja noch tolles Material dazu. Da werde ich viel zu ungeduldig. Ich hätte das gerne fertig, weißt du? Und das ist, wenn du weißt, du brauchst 8 Jahre für so einen Film.
Das weiß ich nicht vorher.
Aber du sagst immer, das ist so eine Zeit, mit der du arbeitest. Ne? 8 Jahre ist immer so eine Spanne.
Jetzt weiß ich es. Als ich angefangen habe, habe ich mir das, ich wusste es nicht. Ich bin wirklich schockiert gewesen. Also es ist anders, als ich 2019 angefangen habe, habe ich mir 5 Jahre zum Beispiel gegeben, Studium, meine Sachen machen und dann habe ich mir nochmal 5 Jahre gegeben, 2004 bis 2009, dass die Firma läuft. Also diese Zeit gebe ich mir auch. Ich gebe mir, ich weiß, du kannst bestimmte Dinge nicht in kurzen, kriegst es einfach nicht hin und man muss auch ein bisschen, ich bin auch großzügig zu mir, ich bin auch großzügig, glaube ich, zu anderen, was das betrifft. Man muss sich auch den Raum und die Zeit geben, Dinge zustande zu bringen. Aber ich habe immer gedacht, das wird schneller. Es ist aber nie schneller gegangen. Ich dachte immer, ich gebe mir jetzt 5 Jahre, aber es wird ja wohl, ich werde ja wohl schneller sein. Aber es war nicht so. Ich habe also erst ab 2009 tatsächlich wirklich, ich meine, die Kurz- oder die Spielfilme waren auch erfolgreich, liefen zur Berlinale oder waren nominiert, aber es war, ich habe nicht viel Geld bekommen, ich konnte davon nicht wirklich leben oder sowas. Ne? Und es hat dann wirklich insgesamt von 2019 bis 2009 gedauert, also wirklich diese geplanten 10 Jahre, leider. Und ich habe schon insgeheim gehofft, ich bin da ein bisschen flinker, aber ich war nicht flinker. Und seitdem weiß ich, dass die Dinge ihre Zeit brauchen und ungeduldig bin ich auch, aber es nützt nichts.
Aber Hiddensee zum Beispiel braucht ja auch 8 Jahre, das ist noch gar nicht fertig, das kommt jetzt in ein paar Jahren raus. Ne?
Ja, ja.
Du drehst also parallel immer noch mehrere Sachen.
Ja, ja.
Das heißt, du musst dich immer in irgendein neues Thema hineindenken, oder?
Das mache ich ja gerne. Also das ist ja was ich jetzt geübt habe und was ich auch wirklich gerne mache. Ich finde das schön. Also ich weiß auch schon den Film danach, also den nach Hiddensee. Also jetzt als nächstes mache ich über 100 Jahre Hiddensee einen Film und der wird im Sommer hoffentlich gedreht, wenn es Geld kommt. Wer es hört, gibt Geld raus.
Bitte gib das Geld raus.
Ja, bitte gib das Geld raus. Und dann kann ich den im Sommer und im Winter drehen und danach weiß ich auch schon, was ich gerne machen würde. Ob ich es dann wirklich mache, weiß ich noch nicht, aber ich habe schon einen dann den nächsten, also Regiearbeiten, dann produziere ich ja auch Filme von anderen Regisseuren. Die kommen dann manchmal auf mich zu und sagen, ich würde gerne das machen und wenn es passt, dann produziere ich auch Filme. Also ich habe in den letzten 2 Jahren 8 Filme produziert.
Das ist ein ordentlicher Output. Ich habe mal geguckt, das It Works Team ist so 8 bis 10 Mann stark, so ungefähr, ne? Steht auf der Internetseite.
Das besteht, ehrlich gesagt, eigentlich nur aus 2
Die und
Festangestellten, mir und meiner Producerin Lisa. Und natürlich gibt es dann immer Leute, die man dazu holt und das sind dann viel, viel mehr. Ne? Aber wir sind eigentlich eine 2-Woman-Show sozusagen.
Das ist doch gut, ne?
Wir beide müssen alles machen, alles können, alles machen. Das ist schon eine ganz schöne Belastung.
Also, du schneidest doch selbst, ne?
Nee, das mache ich nicht. Dafür hole ich an, also das kann ich nicht.
Okay.
Wenn ein Film 1 Meter lang ist, ja, dann ist der Drehen sind vielleicht 8 Zentimeter und das Schneiden sind 10 Zentimeter und der Rest ist Geldbeschaffung und am Ende die Auswertung des Filmes. Also das ist die Hauptarbeit, das Büroarbeit, das Produzieren ist Büroarbeit. Und der Filmdreh ist sozusagen das, was am meisten Spaß macht. Und auch das Schneiden macht am meisten Spaß. Aber es ist nur ein kleiner, ganz kleiner Teil in der Filmproduktion.
Okay, also man kann unterscheiden in Pflicht und Kür, ja? Sozusagen.
Ja, aber die Kür möchte ich dann auch so laufen, wie ich will. Und deshalb ist für mich die Pflicht die Voraussetzung dafür. Also wenn ich selber bestimmen kann, was ich dann drehe und was ich mache, und das kann ich, wenn ich selber produziere, dann ist mir das so viel wert, dass ich mir den ganzen Bürokratie-Wahnsinn auch ans Bein binde.
Und die Kohle holst du dir von der Filmförderung oder vom Medienboard oder wie geht das Ganze?
Ja, also glücklicherweise ist das Medienboard eigentlich immer dabei, was ich ganz toll finde. Und natürlich gibt es verschiedene Fernsehsender, mit denen wir arbeiten. Und ja, und dann noch andere Filmförderungen, also die Beauftragte der Bundesregierung oder Filmförderanstalt, Deutscher Filmförderfonds, Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern dann für, je nachdem, wenn es so Hiddensee spielt. Also gibt es verschiedene Quellen und die müssen dann ja bespielt werden und abgeholt werden. Aber ich habe mich total daran gewöhnt, die Leute zu überzeugen, zu investieren in unsere Filme und das ist letztendlich auch dann doch eine gute Vorbereitung für den Film selbst tatsächlich.
Die Kirsten, die Chefin vom Medienboard Berlin-Brandenburg, war natürlich auch schon bei uns in der Sendung, logischerweise. Ich weiß aber auch, dass du mit den Privatis, also mit uns Privatis ja auch gerne zusammenarbeitest, weil deine Filme sind ja auch im Verleih, zum Beispiel bei Amazon Prime, ne?
Genau. Ja. Na, ich würde auch viel lieber, als Konsumentin, ja, bin ich ja absolut.
Bist du Privati, ja?
Absoluter Privati.
Cool.
Ganz anders als meine Kolleginnen und Kollegen, auch als teilweise meine Familie, aber ich selber bin absoluter, ich sage jetzt mal, meine Lieblingsformate gehören zum Trash-TV, ehrlich gesagt.
Guck mal eine an.
Ja.
Ja, und das ist doch schön.
Ich finde es auch wichtig, wenn ich Filme mache, dass ich weiß, was in Deutschland gehört und geschaut wird und was Generationen schauen, zu denen ich zum Beispiel nicht gehöre. Mich interessiert das wirklich sehr. Also Dschungelcamp ist wirklich für mich ein ganz hochwertiges Format.
Das gucke ich allerdings auch, ehrlich gesagt.
Und ich schaue auch andere Sachen und bin wirklich und gucke auch, wie machen die das, wie wird Musik eingesetzt, wie wird geschnitten, wie wird produziert. Das ist total spannend, aber ich gucke es auch wirklich gerne. Ich gucke es nicht nur aus professioneller Sicht, aber auch das spielt rein. Ich finde es echt, ich, ja, ich finde es auch wichtig, dass wir Filmemacher, also ich finde es wichtig für mich, dass ich es kenne.
Ich finde es aber sehr erstaunlich, dass du einerseits intellektuell sehr hochwertiges Material selbst herstellst, andererseits etwas guckst, was auch hochwertig ist, aber nur auf den zweiten Blick. Weißt du, als Konsument merkt man das ja gar nicht so. Es sei denn, man kommt so wie wir vom Fach und kann das einschätzen, wie Musik zum Beispiel wirkt und wie bestimmter Schnitt wirkt und bestimmte Dinge an bestimmten Stellen wirken. Ja?
Es sind so gute Leute am Start. Ich schätze das wirklich sehr. Also ich will ja auch, dass Leute, oder anders gesagt, Björk hat mal gesagt, sie will den perfekten Popsong machen, ja. Björk macht aber so Musik, die ist nicht für jeden, aber sie würde so gerne, so wie Madonna oder Michael Jackson, die haben perfekte Popsongs gemacht und zwar perfekte Popsongs, die überall auf der Welt gehört werden. Und ich finde das auch wirklich erstrebenswert. Ich möchte, und das heißt nicht, dass es deshalb ein scheiß Song sein muss oder eben beim Film ein scheiß Film sein muss, damit alle ihn sehen wollen. Mein Anspruch und mein Bedürfnis ist schon ganz, ganz viele Leute zu erreichen und den perfekten Popfilm zu machen, auch als Dokumentarfilm, aber ohne, dass ich jetzt mich da raufschmeiße auf True Crime und also so mich an die Fabrikware von Netflix halte oder sowas und oder von anderen Streamern, die mir sagen, was ich machen soll. Ich mache mein Ding, ich will mein Ding machen, es soll meins sein, aber ich will natürlich viele Leute erreichen. Und bei dem Union-Film ist es ja auch der Gedanke zu sagen, das ist ich mache ihn auf meine Weise, so wie Union auf ihre Weise Fußball spielen, mache ich den Film auf meine Weise und mal gucken, ob der nicht die Leute catcht. Und ich finde ihn sehr witzig, sehr unterhaltsam. Hast du den eigentlich schon gesehen? Da kannst du dich wirklich auf was freuen. Also weil ich will die Leute auch unterhalten tatsächlich. Da ist etwas drin, was einen Mehrwert hat, auch wirklich einen Anspruch an Inhalt, auch an also Subtext, ja. Aber es wird sowieso, ich lasse da nichts aussprechen, Union ist und das ist das und da und der Osten und na, mache ich alles nicht. Aber es ist natürlich alles enthalten aber in erster Linie ist er wahnsinnig unterhaltsam tatsächlich.
Den nehmen wir jetzt mal so ein bisschen auseinander, den Film. Ich möchte ganz kurz noch etwas sagen, was mir aufgefallen ist. Du hast als Beispiele Michael Jackson und Madonna genannt, was ich natürlich sehr schön finde, weil ich bin ja mit Popmusik aufgewachsen, aber wir sind ja in einer ähnlichen Generation groß geworden und das sind so meine Idole, Michael Jackson und Madonna, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag die nach wie vor sehr, sehr gern.
Aber nicht, aber Madonna zum Beispiel schätze ich schon immer und ich war die Einzige in meinem Bekanntenkreis, wir waren Punks, ne? Wir haben alle Punk gehört und Madness und weiß ich nicht, Sex Pistols, aber ich mochte Madonna trotzdem. Und ich stand auch dazu, aber so wie jetzt niemand sagt, in meinem Umfeld gibt es niemanden, der sagt, Trash-TV ist okay. Ne? Ich muss wirklich mir da die Nischen suchen, wann ich mir es reinziehen kann, um keinen zu nerven damit. Und damals war das auch mit der Musik so. Ich bin dann zum Beispiel, wenn ich tanzen war, gab es später dann so eine Disco von Ronald Galenza, glaube ich. Und der hat damals x-mal Musik gemacht im Treptow auf dem Schiff, sozusagen eine Diskothek. Und da bin ich hingegangen und der hat wirklich so krass geile Musik gemacht, also interessante Independent-Musik. Und ich habe gesagt, ich will Madonna hören. Dann hat er immer jetzt kommt die wieder an mit Madonna. Und hat es dann auch gemacht, aber wirklich fast gegen seinen Willen. Ja, ich habe es dann durchgesetzt und dann wurde dann wenigstens zwischen all den tollen Songs wurde dann einmal Madonna gespielt. Und dann meinetwegen auch Like a Virgin.
Gehört dazu. Ja. Also ich habe über Lucky Star alles mitgemacht. Like a Virgin bis zu, weiß ich nicht, Hang Up oder so.
Und getanzt haben sie dann trotzdem alle.
Na, logisch haben sie nachgetanzt. Und sie war nicht die beste Sängerin, aber sie hat performt. Ne?
Also ich finde, dass sie auch gut gesungen hat, ehrlich gesagt. Weil ich habe mir alles reingezogen damals, was es gab. Also verhältnismäßig gut gesungen. Aber vor allen Dingen ist sie natürlich eine super Geschäftsfrau gewesen. Und das ist schon für mich als junge Frau damals war das schon eine ganz wichtige Botschaft, dass man sein eigenes Ding machen kann, dass man es durchziehen kann. Das war für mich schon das Besondere daran. Ja, also ich fand auch die Musik wirklich gut. Also ich fand unterhaltsam für eine Diskothek, völlig zum Tanzen absolut in Ordnung. Aber dass sie selbst alles gestaltet hat, alles in die Hand genommen hat, das war für mich auch als junge Frau ganz, ganz wichtig.
Und was daraus geworden ist, ein absoluter Weltstar. Wahnsinn. Die Besten aller Tage heißt der Film über
Union, die Besten aller Tage, darf ich das sagen?
Union, die Besten aller Tage heißt der Film. Ja, das muss schon sein. Also der Vollständigkeit halber müssen wir den Titel auch komplett nennen. Ne? Das ist gehört dazu. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich hoffe, mit deiner Hilfe wird mir das gelingen irgendwann. Aber ich bin natürlich schon seit vielen Jahren, wie ich vorhin schon erzählte, Union-Fan. Weil ich meine, Kaulsdorf und Mahlsdorf, alle ringsherum, die um Köpenick wohnten, waren alle Union-Fans per se. Ne? Bei mir war es auch so.
Es gab schon ein paar BFC-Fans.
Gab es auch, aber die Union war stärker, glaube ich. Ich habe damals in den 80er Jahren ein Autogramm gehabt von Herrn Sigusch. Und danach hatte ich ein Poster von Union bei mir an der Wand. Und dadurch, dass die nebenan wohnten, war ich natürlich auch bei Spielen und fand das geil. Wie bist du dazu gekommen, darüber einen Film zu machen? Ich meine, du hast ja immer so ein Gespür für geile Themen. Und zu der Zeit ging es ja bei Union gerade richtig ab, ne, als du dich darauf geklinkt hast.
Also erstmal ist es eigentlich andersrum gewesen. Der Pressechef und Stadionsprecher Christian Arbeit ist tatsächlich in meine Filme gegangen. Und wir hatten darüber dann auch so ein, also er ist wahnsinnig literaturinteressiert und filminteressiert und hat mich mal nach einem Buch von Paul Gratzig gefragt, von dem Vaterlandsverräter, Typen, der ja Romanautor war. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und seitdem wir das sind, habe ich schon immer gedacht, weil ich ja daherkomme, wirklich an der Wuhlheide gelebt habe, ob ich nicht mal einen Film mache und hatte aber in meiner Firma nicht die Möglichkeit, das zu organisieren, weil es eben Jahre dauert. Und dann kam meine Producerin wieder, Lisa, aus Amerika, die hat da geheiratet, ein Kind bekommen und hat dann gesagt, hat dann diesen Hype mitbekommen, der für mich dann schon selbstverständlich war, das war 2021, und hat gesagt, warum haben wir eigentlich keinen Film über Union? Und dann habe ich Christian Arbeit angerufen, dann kam der wirklich kurze Zeit später und dann haben wir beschlossen, dass wir das machen. Also so ist es, ging dann ganz schnell, weil es in meinem Kopf eigentlich schon lange war. Und zwar der Grund dafür ist, dass eigentlich das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu sehen, das sind ja oft meine Themen, und zu überlegen, was hat denn aus dem Osten Potenzial, ne? Wenn jetzt immer so negativ, Osten ist scheiße, Osten ist AfD, Osten ist beleidigt, Osten ist weiß ich nicht was alles Doofes. Was ist denn geil am Osten? Was gibt's denn in einer Dimension, die zum Beispiel auch Massenmedien wie zum Fernsehen, also was sichtbar ist, was mit Potenzial entsteht? Und das war dann wirklich eigentlich das Herausragendste war zu dieser Zeit und ist es ja letztendlich heute noch, ist schon Union, da erfährt man jede Woche was, mindestens jede Woche was in der Sportschau oder auch in Nachrichten, wie die Bundesliga-Tabelle aussieht und so weiter. Also sie sind in aller Munde gewesen und zwar positiv in aller Munde und da dachte ich, das ist was mich interessiert.
Berichtenswert war es für mich schon immer. Also erstmal ist ja der Verein genauso alt wie ich, 1966 geboren sozusagen. Also der letztendliche erste FC Union. Früher hießen die ja noch anders, ne? Olympia Oberschöneweide. Das war 1906, glaube ich, ne? Also 66 Union Berlin, ne? Also quasi mein Geburtsjahr. Und ich habe das immer so verfolgt, also nicht nur die Spiele im Stadion, sondern auch zum Beispiel nach der Wende dann, als die Fans angefangen haben, dieses Stadion zu renovieren. Und zwar selbst in die Hand zu nehmen. Es ist Wahnsinn. 2008 haben die das Ding komplett saniert und haben wirklich also quasi Millionen Euro eingespart, ne?
Naja, Wahnsinn. es ist ein bisschen komplizierter, aber wir lassen es jetzt mal dabei. Also ich war ja nicht dabei, aber ich weiß natürlich es hängt schon auch damit zusammen, dass da schon seit 2004, seitdem ich meine Firma gegründet habe, und Dirk Zingler wiederum Präsident des Vereins war und er schon auch mit unorthodoxen Ideen kam und das auch mit ermöglicht hat, also das organisiert hat, dass das überhaupt ging, dass die Fans das machen konnten und so weiter und so fort. Also diese Einzigartigkeit dennoch bleibt, dass die Fans das gemacht haben. Ja, also dass sie es dann auch später noch gemacht haben. Und immer wieder gab es Aktionen, die so einzigartig waren, die ja von anderen Vereinen jetzt wohl kopiert werden teilweise, aber das ist schon, ich weiß nicht, dieser Verein hat so eine eigene Art, mit Dingen umzugehen, störrisch, stur, und das machen die Fans offensichtlich ganz doll gerne mit und befördern das und sind ja auch störrisch und stur, also ganz tolle Leute.
Ich habe ganz viele Union-Fans auch in meinem Freundeskreis und es ist, wenn man an einem Spieltag in Köpenick unterwegs ist, auf der Bahnhofstraße, da braucht man sich einfach nur auf eine Bank setzen und Leute beobachten. Es ist unfassbar, wie breit diese Fangemeinschaft von Union aufgestellt ist, ne?
Na, für mich ist es auch aus der Sicht der Filmemacherin eigentlich eine der größten Erkenntnisse, weil ich bin ja kein Fußballfan. Ich komme aus der Gegend, für mich ist Union vertraut, für mich ist es Heimat, aber ich bin kein Fußballfan und für mich ist das eine ganz große Erkenntnis, wie der Sport, das Stadionerlebnis Menschen zusammenführt. Also wie verschiedene Blasen im Stadion nebeneinander stehen, miteinander stehen, sich um den Hals fallen, sich Bierduschen verpassen gegenseitig. Wo es sonst so selten ist, dass sich Blasen berühren, überhaupt begegnen und dann noch um den Hals fallen. Also es passiert, dass, ich sag mal, die Arbeitslose neben der Richterin steht und Schlosser neben der Filmschauspielerin, ne? Und alle brüllen zusammen und sind vielleicht politisch ganz anderer Ansicht, aber sind in dem Moment zusammen. Also die Bedeutung, die Fußball hat, Sport hat, aber eben Fußball und auch insbesondere in der Alten Försterei, also das war mir überhaupt nicht klar und insofern bin ich total glücklich, dass ich das so kennenlernen durfte.
Mich packt das auch jedes Mal, wenn ich im Stadion bin. Ich finde das so beeindruckend, ja. Also die Choreografie, der Fanblock, der Vortrommler. Ich habe gedacht, den müsste ich mir eigentlich auch mal in die Sendung einladen, um mal mir erzählen zu lassen, wie die das überhaupt hinkriegen, dass hunderte oder sogar tausende Menschen synchron sind. Es ist so unfassbar. Also schon toll, ne?
In meinem Film zum Beispiel, da werden wir auch, also da ich habe ja lange gedreht und lange die Leute kennengelernt und ich habe auch zu den Ultras gesagt, also es ist ja ein Film über Arbeit. Es geht ja nicht darum, es geht nicht um die Fans oder so. Es geht um den Verein, wie der arbeitet, wie der funktioniert, wie die Arbeit organisieren, wie Entscheidungen getroffen werden und also so wie ein wie der Betrieb funktioniert. Und dann habe ich aber zu den Ultras oder zu einem auch gesagt, ihr seid der 12. Mann, ihr arbeitet auch mit. Also wenn ihr wollt, dass ihr Teil des Films seid, überlegt euch das. Und dann haben sie, weil sie sehr demokratisch aufgestellt sind, glaube ich, war ja nicht dabei, haben sie dann entschieden, ja, okay. Und wir durften dann da auch drehen und durften auch die Fragen, die du jetzt hast, die wirst du dann auch, davon wirst du auch was sehen im Film.
Das ist aber schön, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Das ist ein totales Novum, dass wir das durften und deshalb bin ich auch total glücklich darüber und stolz darauf, dass auch dieser Teil der Arbeit Teil des Filmes ist.
Aber du hast auch Susanne Koblin zum Beispiel gezeigt, die selbst mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat, auch gesagt hat, ne, ich habe vom Fußball gar keine Ahnung, aber sie sorgt dafür, dass alle Spieler glücklich sind.
Das ist die Mannschaftsleiterin, ja.
Das ist toll, also die legt die Trikots zurecht und
Viel mehr, also sie legt auch die Trikots zurecht, aber sie ist wirklich die Mannschaftsleiterin, also sie, das ist so toll, dass die Leute dort alle alles machen, also sie muss ganz viel organisieren, sie ist wirklich, also die Mutter der Kabine, sage ich mal, die Chefin der Kabine und das ist schon sehr verantwortungsvoll und sie muss auch bestimmte Meldungen rausgeben und sowas alles, also das ist schon ganz schön krass, was sie machen muss und die Trikots rauslegen macht sie auch und manchmal wäscht sie auch Wäsche, wenn die Wäscherin gerade nicht da ist.
Siehste, aber sie weiß über jeden Spieler, was wichtig ist, ja, der braucht das, um glücklich zu sein und der braucht das, um glücklich zu sein und das hat sie alles im Kopf, ne? Ich finde das absolut toll. Warst du zwischendurch unsichtbar oder wie hast du das gemacht, dass du da mal mit rumrennen durftest?
Also erstmal ist es so, wenn man diese Arbeit verfolgt, dann stört man und zwar ununterbrochen. Diese Arbeit ist so konzentriert, in dem Betrieb wird so konzentriert, immer auf das nächste Spiel gearbeitet. Manchmal waren es 3 Spiele die Woche auswärts, irgendwo im Ausland, wir sind ja auch mitgereist. Und das ist so, dass man immer stört, das heißt, wir sind aber auch immer da gewesen. Irgendwann, vielleicht gab es den einen oder anderen, der uns dann nicht mehr so wahrgenommen hat, aber wir sind schon extrem sichtbar gewesen und auch nicht immer gut aufgenommen, was ich aber auch gar nicht erwarte. Ich weiß ja, dass ich störe und oder wir stören, aber das ist ja ganz absichtsvoll und insofern sind wir sichtbar gewesen, Störfaktoren. Ich habe mir sagen lassen, dass man es im Film jetzt nicht merkt, dass wir gestört haben, aber ich habe es gemerkt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich fand das, also das ist das Tolle, ist ja ein Berlin-Film und die Leute sind jetzt nicht irgendwie alle total nett und das finde ich auch gut.
Manchmal sind wir eben nicht nett.
Manchmal sind wir Berliner nicht nett. Ja. Und die Unioner sind dann auch zu mir nicht nett gewesen. Aber, und ganz süß jetzt, als manche den Film gesehen haben, haben die sich teilweise entschuldigt bei mir für ihre schroffe Art. Und gesagt, brauchst du nicht, völlig in Ordnung. Ich habe mich auch nie beschwert. Ist völlig in Ordnung. Wenn man stört, stört man. Punkt.
Ja. Das kennen wir nicht anders. Wir sind hier in der Stadt aufgewachsen. Da wissen wir, wie das ist, ja? Und wie man manche Dinge verstehen muss. Das ist jetzt völlig normal, oder? Was sagst du dazu?
Ja, also die Unioner sind schroff.
Ja, nicht nur die Unioner, die Berliner sind teilweise sehr schroff.
Ja.
Was hab ich davon? Ja, wir dürfen zwischendurch auch mal Berliner hier bei uns, ne? Das darf durchaus sein.
Berliner die ganze Zeit, ehrlich gesagt.
Wie viel Material hast du gedreht?
Das sage ich nicht, ich weiß es auch gar nicht. Es war wahnsinnig viel. Wir hatten eine fantastische 4,5-Stunden-Fassung.
Siehst du? Und jetzt hast du es aber eindampfen müssen auf?
Eindampfen wollen auf 2 Stunden. Auf 2 konzentrierte, wunderbare Stunden. Die sehr, sehr, die einem vorkommen wie 20 Minuten.
Siehst du, und das Schlimme dabei ist ja, wenn ich irgendwas mache, bin ich immer sehr verliebt in diese Arbeit. Das heißt, wenn ich mich von 50% meiner Arbeit trennen müsste, ich meine, du hast ja damals schon, keine Ahnung, 100 Stunden auf 4 Stunden eingedampft. Das heißt, es war schon das Beste vom Besten. Und dann musstest du davon nochmal die Hälfte wegnehmen. Mhm. Wie machst du denn das?
Na, ich habe einen Schnittmeister, mit dem ich das zusammen mache und der auch einen Buchkredit hat. Ich habe gesagt, wir erfinden zusammen die Geschichte, die dann der Film ist. Wir haben nicht gesichtet, wir haben alles zusammen angeschaut, haben das sofort geschnitten und hatten dann, weiß ich nicht, was für einen riesen Zug, sage ich mal, mit vielen Waggons. Und dann haben wir uns, also die Hauptarbeit bestand dann erstmal, sich zu trennen von bestimmten Waggons, wo sich vielleicht was doppelt. Also ich sag mal, die ist ja bei jedem Film anders, aber bei diesem Film ist es so, dass die Leute bei Union eine Arbeitsweise haben, wo ich sag mal, alle alles machen. So wie ich in meiner Firma. Also die machen, da macht nicht einer eine Sache. Und natürlich haben wir dann irgendwann geschaut, wo sieht man das besonders deutlich? Wo ist das Charakteristische? Weil die, jetzt haben wir im Grunde 6 HauptprotagonistInnen und die sind aber exemplarisch für diesen ganzen Verein, für 300 Leute. Ne? Also wir mussten das dann reduzieren auf, manche Leute sind jetzt nicht, die wir gedreht haben, sind nicht mehr im Film, aber exemplarisch dafür sind andere. Ne? Und ja, das ist ein schmerzhafter Prozess, der sehr langwierig ist, aber am Ende dazu führt, dass der Film eine Spannung hat, eine Dramaturgie hat, dass es, also im Grunde ist er geschnitten wie ein Spielfilm.
Kann man das vorstellen, dass das mitunter zu Tränen und auch zu Geschrei führt, wenn man sich von Szenen verabschieden möchte, die man vermeintlich für sehr gut hält und dann sagt der Schnittmeister, nee.
So ist es ist nicht, dass er das sagt, sondern wir gucken das zusammen an und beschließen das zusammen. Also ich bin da sehr tapfer.
Ja?
Ja.
Aber mir fällt es schwer, mich von gutem Material zu trennen. Ne?
Ja, aber da, wenn du dann noch jemanden an deiner Seite hast, der mit dem man das diskutieren kann sozusagen. Das, also alleine weiß ich gar nicht, wie es wäre, aber deshalb schneide ich auch nicht selber. Aber wir haben das, glaube ich, wir haben ja schon viele Filme zusammen gemacht. Er ist auch Jörg Hauschild heißt er. Er ist auch der Schnittmeister von den Andreas Dresen-Filmen, von Spielfilmen. Ich arbeite oft mit Spielfilmstruktur sozusagen, also Dramaturgie und so. Ich finde das interessanter als so diese, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da viel Erfahrung miteinander und sind da auch fix und mutig und tapfer miteinander und hart, auch zu uns selber.
Wie ist es denn? Gibt es die Möglichkeit, dass es für Fans irgendwann mal so einen Director's Cut gibt, der dann die 4 Stunden das komplette Material hat? Oder gibt es zu dem Film nochmal 2 Stunden Bonusmaterial irgendwann auf einer DVD oder so? Weil ich meine, es ist ja schade drum, dieses schöne Material, ne?
Naja, wir haben es auch wirklich gut geschnitten. Es ist ja schon geschnitten zum Teil und es wird sicher was geben. Also wenn wir dann eine DVD rauskommt, dann wird es sicher nochmal mindestens 1 Stunde, 1,5 Material geben. Aber Director's Cut kann man das nicht nennen, weil das ist jetzt auch ein Director's Cut. Ich bin ja auch der Produzent und die Regisseurin und insofern, ich würde sagen, es werden Outtakes sein, also Sachen, von denen wir uns trennen mussten, aber es sind manchmal lange Szenen, lange Blöcke, die wunderschön sind.
Ich sehe so etwas sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ich freue mich dann schon darauf, wenn das irgendwann rauskommt. Ich freue mich erstmal aufs Original. Mhm. Also natürlich, ja, ich hatte keine Gelegenheit, den Film im Vorfeld zu sehen. Sonst hätte ich natürlich schon über viele Dinge sprechen können, die ich gesehen habe, obwohl dann hättest du wahrscheinlich gesagt, verrat nicht alles, die Leute sollen sich das hier angucken. Ne?
Ja. Ja, hätte ich bestimmt gesagt.
Ja. Wir dürfen nicht spoilern, das darf man nicht. Die Leute sollen ja ins Kino gehen, sollen sich das angucken. Welche Sachen sind dir denn so kleben geblieben, wo du sagst, das waren so die Szenen, die irgendwie, die haben mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich, wenn ich über den Film etwas sagen muss, sofort 2 Bilder vor Augen habe, meinetwegen.
Das ist so vielfältig. Das ist, also Fußball, wie gesagt, was ich gar nicht wusste, bedeutet für so viele Menschen so viel. Und das wusste ich. Ich habe das nicht verstanden, wenn die S-Bahn voller Fans waren, egal aus welchem Verein, und die pöbeln und brüllen und machen. Und heute habe ich natürlich totales Verständnis dafür. Und es ist ja so, dass, so wie ich die nicht verstanden habe, was die da immer wollen und machen, verstehen ja die Fans überhaupt nicht, warum man sich nicht dafür interessieren kann. Und mittlerweile gehöre ich auch zu der Seite, die nicht versteht, wieso man das nicht wahrnehmen kann, wie wichtig Fußball ist. Also das ist insgesamt ganz toll. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist schon die Art und Weise des Umgangs miteinander. Ne? Also das ist ein Betrieb und in diesem Betrieb arbeiten viele Frauen zum Beispiel auch an exponierten Stellen. Ich musste keine, ich bin jetzt nicht so emanzentechnisch unterwegs. Also es sind 6 Hauptfiguren, 3 davon sind Frauen in dem Film und die musste ich nicht suchen. Ja, junge Frauen, die Entscheidungen treffen können, dürfen, Verantwortung haben, also eine völlige Selbstverständlichkeit in dem Verein. Es gibt keine Supervisor, Coaches und so weiter, sondern die Leute reden einfach miteinander. Es ist das, was man sich wünscht. Also wenn ich nicht einen tollen Job hätte, würde ich unbedingt da sofort anfangen wollen zu arbeiten. Es ist wirklich ein ganz toller Betrieb. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und ich war ja auch viel in der sogenannten Chefetage, ein ganz winzig Büroräumchen im Forsthaus. Mhm. Und dann habe ich Dirk Zingler, den Präsidenten, gefragt, ob ich da auch drehen kann. Und er gesagt, ja, ich renne doch hier, wenn Sie mit Ihrem Kamerateam kommen, nicht durch den Flur und sage, alles Kreisklasse hier oder so. Also er wollte es erst nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich alleine mit der Kamera. Und es war für mich zum Beispiel so eine Probe. Ich habe 2 ganz tolle Kameramänner. Martin Farkas ist mein Mann und Kameramann. Der musste auch noch alles aushalten, was die Belastungen sind, wenn man so viele Jahre über einem Film arbeitet. Und Roman Schauer hatte auch ein ganz toller Kameramann. Die haben ganz tolle Arbeit geleistet und manches habe ich auch alleine drehen müssen. Und das war für mich so eine interessante Erfahrung, dass das auch irgendwie geht. Und ich durfte dann eben doch sehr, sehr nah in der Chefetage an Entscheidungsprozessen teilnehmen. Und da habe ich tatsächlich viel lernen können. Auch als jemand, der auch einen Betrieb leitet, auch mit vielen Leuten zu tun hat. Also das war schon fantastisch.
Wie das funktioniert bei Union, finde ich sowieso erstaunlich, weil es ist der größte Berliner Sportverein mit, weiß ich nicht, 65.000 Mitgliedern. Wahnsinn. Deutschlandweit 70, oder 70.000, ja. Die sind ja im Deutschland-Ranking sogar, weiß ich nicht, fast Top 10. Es ist Wahnsinn, ja. Der kleine Verein. Und man kommt dahin und man ist sofort Teil der Gemeinschaft. Ja, das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir nun Berliner sind oder ob man in dem Augenblick, wo man sich als Union-Fan outet, da sofort auch Teil der Gemeinschaft wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber man fühlt sich da sofort zu Hause.
Es ist schon die Art und Weise, glaube ich, der Gestaltung dieses Stadionbesuches. Also es gibt ja verhältnismäßig wenig Werbung. Es gibt keine, in dem Sinne, Stadionmusik, keine Torhymne. Es wird wirklich nur gesungen. Also es ist sehr reduziert. Es ist auf die Menschen, die da hinkommen, reduziert. Es ist gar nicht alles übertünchend, überschattet, wenn man bei RB Leipzig, als ich da war, das ist so brüllend laut, man kann sich überhaupt nicht unterhalten. Die Leute kommen ja in das Stadion, schon 2 Stunden vorher sind die da und treffen sich mit ihren Freunden, dass man den Eindruck hat, das Spiel ist fast nebensächlich. Also es ist schon, sicher wahrscheinlich bei anderen Vereinen auch so, ich habe den Vergleich nicht, aber das ist schon eine andere Sache. Ich habe von den Spielern gehört, wenn die das erste Mal auf dem Spielfeld sind und spielen, dann riechen die als erste die Bratwurstgeruch. Oh, ja. Also nee, aber für die Spieler jetzt nicht so geil, glaube ich. Also das ist so eine komische Grillatmosphäre, sage ich mal. Die ist da irgendwie, und es ist natürlich, weil das Stadion relativ klein ist, auch alles überschaubar, kurze Wege und so. Also es ist schon, das liegt schon an, also die gesamte Gestaltung, die machen auch alles selber. Es gibt keine Agenturen, die irgendwie die Werbung machen. Es gibt keine Gastronomen, die da von außen kommen. Sie machen, also Union macht alles selber. Und es ist natürlich wahnsinnig viel dadurch. Und sie arbeiten alle am Limit, auch die Spieler natürlich, aber auch alle anderen. Und das macht natürlich insgesamt die Atmosphäre aus, würde ich sagen.
Ich finde das aber toll, wenn man ins Stadion kommt und es riecht nach der Stadionbratwurst, die man anschließend auch gleich isst. Ja, und der Sponsor steht ja dann auch an der Wand. Man sieht es ja, es ist ja auch ein Sponsor aus der Region, was ich persönlich wieder auch sehr schön finde, dass also Firmen aus der Region sagen, wir unterstützen mal diese Mannschaft. Also für mich ist das toll, wenn es im Stadion nach Bratwurst riecht.
Naja, aber du musst ja kein Fußball spielen.
Aber für die Spieler ist das bestimmt auch gut. Bratwurst mögen eigentlich alle, oder?
Ja, aber nicht beim Spielen. Also ich fand das, mir war das gar nicht klar, dass die das als, also dass wenn ein Spieler neu ist, auf den Rasen kommt und zum Spiel und Anpfiff ist und dann ist da durchdringende Bratwurst. Also ich fand das eigentlich eine lustige Geschichte.
Das gehört dazu. Ja. Du warst auch beim Fotoshooting dabei, ne? Als sie geshootet wurden, die Spieler?
Ja, ich öfter mal, ja, aber einmal ein Shooting hat es nur in den Film geschafft, zum Beispiel.
War das jetzt ein Spoiler? Nö, das kann man ruhig sagen.
Nö, das kann man sagen, ja.
Ich freue mich auf das, was da rauskommt. Mhm. Kinostart war der 4. April und dann läuft es erstmal jetzt in den Kinos hoch und runter und danach dann bei den verschiedenen Verleihern. Also irgendwo werden wir es sehen können.
Irgendwo
wird es auf jeden Fall gezeigt. Mhm. Und das ist aber wieder so ein Ding, was ich mir auch als DVD hinstellen werde, weil ich bin großer Fan von haptischen Tonträgern. Mhm. Weil ist ja wahrscheinlich auch ein Booklet dabei.
Ja.
Mit viel, viel Informationen.
Ja, das wird so sein. Diese DVD soll sehr aufwendig hergestellt werden.
Und die wird es dann wahrscheinlich im Fanshop auch zu kaufen geben.
Die wird es überall geben. Also es ist wirklich ein großer Verleih, der überall wird man das bekommen können. Und es gibt so viel Feedback von den sogenannten Exil-Unionern, die überall in Deutschland die Kinos auffordern, diesen Film zu zeigen. Und es wird auch viel gezeigt. Und so wird es auch mit den DVDs sein. Also die wird es überall geben müssen, weil die Leute wollen das auch.
Du bist ja hoch dekoriert mit ganz vielen verschiedenen Filmpreisen schon, die du bekommen hast. Hast du so eine Erwartung, dass das jetzt auch wieder genauso weitergeht? Also ich meine, Berlinale ist jetzt vorbei, ne? Also dieses Jahr könnte man den...
Nee, aber das ist ja für mich kein Festivalfilm. Also das ist wirklich es gibt Filme, die sind, also ein Film 5 Sterne über meine Freundin. Das ist ein 2 Frauen, ein Zimmer, 4 Wochen.
Ne? An der Ostsee, in Ahrenshoop, ne?
Genau. Das ist ein Film, wo ich sage, das ist ein Festivalfilm. Also der muss auf ein Festival. Und dieser Film ist wirklich ein reiner für mich, und da nehme ich gar keine Versuche, den irgendwie an ein Festival zu bringen. Preise sind mir wirklich absolut stulle. Ist mir wirklich total egal.
Echt? Bist du nicht früher mal losgezogen, um Preise zu erringen?
Nein.
Nie?
Nein.
Das war nie
Ansporn? Nee, ich wollte Zuschauer haben. Ich wollte, dass die ersten Filme auf der Berlinale gezeigt werden. Das war mir wichtig, weil ich wusste, die Berlinale ist zum Beispiel ein Ort oder war auf jeden Fall ein Ort, wo man innerhalb der Branche Aufmerksamkeit bekommt. Und natürlich hilft auch so ein Preis. Aber hatten wir ja. Und jetzt geht es darum, dass Leute kommen, also ich will ja mit dem Film noch was anderes. Also für mich ist es ja nicht ein Fußballfilm nur, sondern es ist ein Gesellschaftsfilm und ich habe einen Erzählwunsch mit dem Film. Ja, der ist nicht ausgesprochen und ich bin total gespannt darauf, was da ankommt bei den Leuten, was die da sehen in diesem Film. Mein Wunsch ist, dass wenn da 5 Leute sind, dass 5 Leute auch einen anderen Film sehen. So offen ist der Film. Ja, also der man kann, also es gibt jetzt schon, also zum Beispiel, ich habe ja schon viele Interviews jetzt oder einige Interviews gegeben und einer sagt, das ist ja ein Film über den Präsidenten. Und dann sage ich, das sagt was über sie aus. Oder wenn jemand sagt, die Hauptfigur ist die Steffi und dann sage ich, also jeder sieht da auch was anderes drin und das ist das, was ich mir wünsche, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, dass die Leute darüber reden, was haben sie da gesehen. Und das, glaube ich, kann der Film. Und das soll er auch. Aber er soll jetzt nicht irgendwelche Preise bringen. Das ist mir nicht wichtig.
Möchtest du, dass ich im Anschluss ans Gucken dieses Filmes dir mitteile, wer für mich der Hauptcharakter ist?
Oder das wäre total interessant. Wirklich, es interessiert mich wahnsinnig. Ja, und es ist wirklich spannend. Und ich würde dann spekulieren und dir das sagen, wenn du mich anrufst.
Ja, ich rufe dich an.
Und dann sage ich dir, was ich denke. Und dann sagst du was. Aber du musst es auch ehrlich dann sagen.
Ich sag's ehrlich. Ja? Okay. Versprochen.
Gut.
Stimmt das wirklich, dass du internetsüchtig bist, also so ein bisschen süchtig nach Facebook, Instagram und Co., also nach den sozialen Medien und ganz viel Zeug da mal raushaust?
Nee, ich bin überhaupt nicht süchtig danach, sondern ich, wenn wir einen Film gemacht haben, bin ich daran interessiert, dass das auch in den sozialen Medien stattfindet. Mhm. Also ich bin nicht so sehr auf Empfang geschaltet, eher mehr auf Sendung, sage ich mal. Also ich achte darauf, was gezeigt wird, was da gepostet und gezeigt wird. Ja, da kümmere ich mich schon mit drum, ja. Mhm.
Dann abonniert mal bitte die Kanäle von Anna-Katrin Händel bei Instagram und Facebook. Ansonsten gibt es auch eine
TikTok auch. Aber das mache ich nicht selber, aber ich achte drauf, dass es funktioniert. Also Union, die besten aller Tage, gibt es auf Instagram und auf TikTok.
Und es gibt eine sehr gut gepflegte Internetseite, die sehr viel Stoff zum Lesen gibt von deiner Firma. Mhm. itworksmedien.de. Mhm. Ansonsten habe ich so das Gefühl, wir sind noch lange nicht am Ende unseres Gesprächsbedarfs angekommen. Also wir könnten noch 4 Stunden weiterreden, heute allerdings nicht, aber irgendwann, du hast ja noch 1000 Projekte, über die wir dann reden. Also Hiddensee kommt irgendwann raus, ne? Und der andere Film, der kommt auch, also es kommen parallel Filme raus. Ja. Also wenn du in regelmäßigen Abständen hier vorbeischauen würdest, wir als Ex-Nachbarn, würde ich mich sehr darüber freuen. Mhm. Was sagst du dazu?
Finde ich sehr gut und freue mich und bin wirklich total froh, hier Gast sein zu dürfen und gewesen zu sein, weil jetzt sind wir ja am Ende.
Jetzt sind wir leider erstmal am Ende. Viel Erfolg für den Film. Mehr
geht ins Kino, Leute. Es hilft auch dem Kino, aber ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche es.
Es hilft dem Kino, es hilft Union, es hilft Anna-Katrin, es hilft uns allen, ein gutes Gefühl zu haben, 2 Stunden lang einen schönen Film gesehen zu haben und Dinge über Menschen zu erfahren. Und dieses Gefühl nehmen wir mit und dann werden wir auch noch Fußball-Europameister und dann ist alles gut, oder?
Ja.
Bei mir war Anna-Katrin Händel. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Wünsche dir alles Gute und bleib schön gesund, bitte.
Danke, Prost.
Darauf trinken wir ihn.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.